Guten Morgen zusammen. Wir sind auf einer Tournee sozusagen. Auf den Spuren des Elia heißt diese Reise. Und heute ist das fünfte Mal, dass wir über diesen Propheten des Alten Testaments nachdenken. Den Text hat vorher schon vorgelesen, aber ich werde in einigen Augenblicken auf das Neue Testament ausweichen für ein bisschen und dann nachher aber wieder zurückkommen. Wir haben diesen Propheten mittlerweile als einen Gott hingegebenen und gehorsamen Diener Gottes kennengelernt. Wenn der Herr sagte, geh zum Bach Grit, dann ging er zum Bach Grit. Als der Bach austrocknete, sagte Gott, geh nach Sarepta, das waren 150 Kilometer zu Fuß, dann ging er da auch hin. Klar ist, er stand seinem Gott zur Verfügung. Die Folge war, dass Gott ihn in außergewöhnlicher und vollmächtiger Weise gebrauchte. Und zwischen der Nachfolge und dem von Gott gebraucht werden, besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. Wenn ihr wissen wollt, wie es um eure Nachfolge steht, dann könnt ihr euch zum Beispiel fragen, werde ich von Gott gebraucht? Dabei meine ich jetzt nicht einen 8-Stunden-Tag oder beständig, sondern die eine oder andere Gelegenheit. Ob dabei Vorsatz oder Überraschung, das spielt keine Rolle. Vor 14 Tagen waren wir ja in Bleichheim und ich hatte da mir eigentlich gar nichts vorgenommen, tatsächlich, ja, also ohne Vorsatz. Und da war dieser eine junge Mann aus der Familie der Schwiegertochter. Und ich bin auf ihn zu und das hat sich da so ergeben. Das war ein richtig gutes Gespräch, er hat sich auch nachher bedankt. Hat sich herausgestellt, ich war ein Ex-Kollege von ihm, von früher, Krankenpfleger. Und das war eine Überraschung. Wirst du von Gott gebraucht? Das ist die Frage. Die Vollmacht, die Elia von Gott bekommen hat, das haben wir ja schon gesehen, die hat er allein durch das Gebet ausgeübt. Erst durch sein Gebet fiel Feuer vom Himmel und fraß nicht nur das Opfer, sondern auch gleich den steinernen Altar. Und was diese 3,5-jährige Dürre anbetrifft, steht rückblickend im NT, und zwar Jakobus 5, folgende Worte. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gefühlsbewegungen wie wir oder Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig und dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Manches Mal vergleiche ich andere Bibelübersetzungen, um zu sehen, was die so sagen zu einem Text. Und da ist dieses Gebet des Gerechten, das drückt die Hoffnung für alle zum Beispiel so aus, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Das ist nicht ganz richtig. Und zwar aus dem einen Grund, weil Ursache und Wirkung miteinander verwechselt werden. Nur ein von Gott gerecht gemachter ist in der Lage, Gott nachzufolgen und ihm zu gehorchen. Und gerecht gemacht sein vor Gott ist die absolute Vorbedingung für all das Weitere, was in einem Leben des Christen geschieht. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch diesen Begriff gehört haben, Gerechter oder Gerechte der Völker. Das ist eine Auszeichnung, die Israel an die Menschen vergibt, die sich während der Nazizeit für Juden eingesetzt haben, damit sie überleben konnten. Also sie haben sie versteckt, mit Nahrung versorgt, Papiere besorgt, über die Grenze gekarrt oder was auch immer. In Deutschland wurden 638 Menschen geehrt von Israel. Und dazu kommen noch Menschen aus 50 weiteren Staaten. Es war ein Einsatz ihres eigenen Lebens, wären sie erwischt worden, wären sie dran gewesen. Das heißt aber, gerecht gemacht durch eigene Leistung. In der Beziehung zu Gott ist es gerade umgekehrt. Ein Mensch, der durch Buße und Wiedergeburt ein Kind Gottes wurde, wird gerecht gesprochen ohne Leistung. Durch den Tod Jesu haben wir die Vergebung unserer gesamten Lebensschuld. Durch den Tod Jesu haben wir nicht nur die Vergebung unserer ganzen Lebensschuld bekommen, sondern wurden dazu auch noch in den geistlichen Zustand versetzt von Adam und Eva vor dem Sündenfall. Wärt ihr alle dabei gewesen am vergangenen Montag, hätte ich das jetzt nicht sagen müssen. Das war nämlich unter anderem das Thema im Bibelstudienabend. Deshalb finde ich das übrigens bedauerlich, wenn es immer noch heißt, da und dort, wir als Wiedergeborene sind Sünder. Im Neuen Testament schreibt Paulus an die Gemeinde und in Korinth, bei dieser Gemeinde hatte er allerhand auszusetzen, was da nicht richtig funktionierte. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Geheiligte in Christus, den berufenen Heiligen. Wir sind keine Sünder mehr, obwohl wir noch sündigen. Und das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Passiert das aber, sieht Gott, unser Vater, an uns nicht die Schuld, sondern das einmal für alle Zeiten vergossene Blut Jesu. Und für uns als Gemeinde weltweit gilt, Epheser Kapitel 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber jetzt zurück zu dem Gebet des Elia. Ich habe da einige Kennzeichen entdeckt, eigentlich alles, was wir, meine ich, wissen, aber ihr wisst ja, Wiederholung ist die Mutter allen Wissens. Das erste Kennzeichen, Elia sagt zu Ahab, geh hinauf, iss und trink. Und dieses erste Zeichen ist die Trennung, habe ich das genannt, die Trennung von der Welt. Der König hatte die Gottesoffenbarung und die Hinrichtung der Baalspriester miterlebt. Jetzt aber trennen sich die Wege. Geh du mal essen. Ich meine, das ist ein Kesserspruch von Elia dem König gegenüber. Schließlich war er nicht sein Kumpel, sondern tatsächlich sein Feind. Aber in der Gemeinschaft mit Gott hat ein Ungläubiger keinen Platz. Aber da darf ich nicht falsch verstanden werden. Es geht um die persönliche Gemeinschaft mit Gott. In der Bibel werden wir gewarnt, geh nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial, das ist übrigens ein Name Satans, oder welcher Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Paulus revidiert das nicht, aber er erklärt das im 1. Korinther Kapitel 5, wo es heißt, nicht mit denen Gemeinschaft haben, die Hurer sind, die Trunkenbolde sind, die Gottlose sind, aber sich Brüder nennen. Ja, also da müssen wir aufpassen. Mir geht es darum, der Elia, der geht auf den Berg, um Gott anzubeten, und da hat der Ahab nichts mehr verloren. Das ist der Punkt. Er schickt Ahab zum Essen. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit unserem himmlischen Vater, dann ist es auch so. Denn auf uns dringt die Welt ein. Ganz praktisch gesehen. Morgens steht man auf, möchte stille Zeit machen, aber da war schon der erste Anruf. Die erste E-Mail kommt klickend daher, ja, am Morgen. Und bereits fängt es an. Ja. Bereits fängt die Welt an, auf uns einzudringen. Aber wenn wir beten, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 6, wenn du betest, so geh in deine Kammer, und schließe hinter dir zu. Was tun wir nun, wenn die Welt auf uns eindringt? Auch an diesem stillen Ort, wo wir nichts mehr hören und eigentlich auch, ja, sehen wahrscheinlich schon, aber nichts mehr hören. Und da habe ich gemerkt in meinem eigenen Leben, dass es wichtig ist, dass wir uns auf das konzentrieren, wer Gott ist und was er getan hat. Nicht bitten, keine Fürbitte zunächst, sondern auf Gott konzentrieren, wer er ist und was er getan hat. Ich habe eben wieder den Hiob durchgelesen, das Buch Hiob, und ich finde das jedes Mal gewaltig, der Schluss dieses Buches. Muss man mal vorstellen, dieser Hiob hat an einem einzigen Tag, ihr kennt das ja, denke ich alle, an einem einzigen Tag seinen gesamten Besitz und seine 10 Kinder verloren. Und ein bisschen später wurde er auch noch krank. Also wenn wir hier von einem Super-GAU sprechen, da hätten wir ein gutes Beispiel dafür. Am Ende, was passiert am Ende? Gott offenbart sich, wer er ist und was er getan hat. Als Gott fertig ist, sagt Elia nicht, ja, guter Spruch, aber du weißt ja, wie es mir geht, ja. Völlig mittellos, kinderlos. Nein. Sein gesamtes Problem, diese furchtbare Tragödie, die seine Familie, die ihn und seine Frau heimgesucht hat, fällt geradezu unter den Tisch. Warum? Weil er Gott gesehen hat. Das sagte er selber. Nun hat mein Auge dich gesehen. Und das ist das, was wir, wenn wir beten in unserem stillen Kämmerlein, dass wir das auch erreichen können, müssen, sollten. Ja? Damit die Welt von uns ablässt. Bei Hiob spielte das keine Rolle mehr, was er durchgemacht hatte, weil er Gott gesehen hatte. Das zweite Zeichen ist ein unerschütterlicher Glaube. Also das erste war, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen im Gebet, dass wir uns trennen von der Welt. Und das zweite ist unerschütterlicher Glaube. Vers 41b sagt Elia zu Ahab, denn, also geh essen, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Das Gebet des Elia wurde im Jakobusevangelium oder im Jakobusbrief als erfolgreich bezeichnet. Als Elia das sagte, da war es immer noch heiß, da war es immer noch trocken, die waren immer noch am Schwitzen und trotzdem sagte er, ich höre ein Geräusch von Regen. Und als er dann gebetet hatte, ist es tatsächlich auch passiert. Der einfache Grund: Er hat dem Wort Gottes geglaubt. Diese Jahre der Dürre, das war ein Gericht Gottes, aber Anfang und Ende dieser Katastrophe lag einzig und allein in Gottes Hand. Und es ist interessant, dass Gott ja das alles hätte machen können ohne den Elia. Aber er hat ihn in die Situation, dieses sogenannten Zünglein an der Waage, gesetzt. Und er hat ihn dadurch auch geehrt und gebraucht. Er war sein Mann, um dieses Wunder zu vollbringen. Ja, das erst war kein Regen und dann kam Regen, aufgrund seines Gebetes. Und das dritte Beispiel, oder das heißt das dritte Kennzeichen, ist ein unerschütterlicher Glaube. Da heißt es in der Bibel, und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen die Knie. Bis vor 3 Jahren war ich noch einigermaßen beweglich, ja, also zum Beispiel durchgedrückte Knie, flache Hände auf dem Boden. Das geht heute nicht mehr, ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, er beugte sich, so beugen und sein Kopf zwischen die Knie, dann denke ich, ein Normalsterblicher schafft das nicht. Das gibt es vielleicht im Zirkus, aber so jetzt unter uns, wer könnte das von euch? Ja, ich weiß nicht. Aber vermutlich nicht. Eine jüdische Übersetzung hat mir geholfen. Da heißt es, sehr praktisch, er hockte zur Erde nieder und legte sein Antlitz zwischen die Knie. Das macht Sinn. Nun, diese Haltung, die soll eigentlich seine innere Verfasstheit zum Ausdruck bringen. Das soll sie widerspiegeln, wie, in welchem Zustand, in welchem geistlichen Zustand dieser Prophet in diesem Moment war. Obwohl Gott ihn auf vollmächtige Weise gebraucht hat, ist er doch klein, man so sitzt, den Kopf zwischen den Knie, und demütig geblieben. Und wir alle wissen, dass die Ursünde Satans und die Ursünde der Menschen ist eben der Hochmut. Und gerade wenn Gott einen gebraucht, besteht die große Gefahr, dass man dann zu weit geht. Und da gibt es in der Vergangenheit, habe ich da einige Beispiele miterleben müssen, jetzt nicht unmittelbar hier, aber in Amerika war das besonders ausgebreitet, wo Evangelisten, die eigentlich gut dabei waren, ja, wo sie über die Kante sind und waren dann weg vom Fenster. Das vierte und letzte Kennzeichen ist Geduld und Ausdauer. Da heißt es, und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Ich habe mich gefragt, warum siebenmal? Wenn er schon im Auftrag Gottes beten sollte um Regen, warum sieben Anläufe? Geh wieder, guck, nix, also beten weiter, geh wieder, guck, nix, bet weiter. Versteht ihr, wenn wir beten, ändern wir Gott nicht. Aber wenn wir beten, ändern wir uns selber. Durch die Hilfe Gottes. Und das war auch bei dem Elia der Fall, denn der Lerneffekt für ihn war dranbleiben und nicht aufgeben. Und was der Prophet damals erlebte, das ist ein Vorbild durch die ganze Geschichte hindurch des Alten Testaments und auch im Neuen Testament in der Kirchengeschichte. Und die Bibel ermutigt uns, Hebräer 10, Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Das Ergebnis dieses Gebets war spärlich. Eine Wolke, meine Hand ist so für einen Mann etwas klein geraten, ja, aber es gibt auch eine richtige Männerhand, eine große, aber es ist wirklich klein. Eine Regenwolke, habe ich mal gelesen, die ist so 300 bis 500 Meter über dem Boden, ein Wölkchen. Aber das überbrückende Element zwischen dieser kleinen Wolke und dem Regen war der Glaube des Elia. Und er hat dem Wort Gottes vertraut und bei uns ist das heute nicht anders. Gut, Gott hat zu ihm persönlich gesprochen, aber Gott hat zu uns, spricht zu uns persönlich, wenn wir in der Bibel lesen. Und daran hat sich in den letzten fast 3000 Jahren nichts geändert. Gott bewahrte ihn vor Entmutigung und half ihm, nach ein-, zweimal weiter zu beten, bis siebenmal. Das Ganze endet dann, die er hat vorgelesen. Elia sagt so, aber jetzt ist aus mit Essen. Guck, dass du Land gewinnst, ja, denn es regnet in Kürze. Und tatsächlich, im Handumdrehen war der Himmel schwarz. Vor Wolken, ein Wind kam auf, ein starker Regen. Und der Ahab fuhr nach Jezreel. Und dann heißt es da, so dieser geradezu lapidare Schlusssatz, und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her nach Jezreel. Gürtete seine Hüften, das heißt nicht, dass er jetzt sich einen Gürtel darum gemacht hat, ja, so die Hosen enger geschnallt sozusagen, sondern die haben ja wohl Kleider angehabt und das hat er hochgemacht, ja, damit er Bein frei hat, um zu rennen. Und der Abschluss dieses Tages war ein Halbmarathon. Ja. Das ist ungefähr die Distanz vom Karmel nach Jezreel. Elia ist ein Halbmarathon noch gelaufen. Und ich sage das, das könnt ihr mal im Hinterkopf behalten, ich sage das schon als kleine Vorbereitung für die Predigt das nächste Mal. Im 1. Könige, Kapitel 19. Ich fasse noch einmal zusammen. Wiedergeborene sind Menschen, denen vergeben wurde und die von Gott gerecht gemacht wurden und geistlich in den Zustand versetzt wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Und als solche haben wir, wie Adam und Eva damals, den beständigen Zugang in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Trennen wir uns von der Welt, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen? Lassen wir uns in unserem Glauben nicht erschüttern? Bleiben wir innerlich demütig und verharren wir in Geduld und Ausharren? Amen.